Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Vorlesung. Wie Sie hier schon an den Folien sehen, geht es heute um etwas wirklich Spannendes, nämlich das Viewing. Und im Kern steht die perspektivische Transformation und Kameramodelle. Um das aber zu verstehen, einerseits von den Phänomenen, andererseits von der Mathematik her, geht das nicht in einer Vorlesungsstunde. Das heißt, der Foliensatz ist zwar zusammenhängend, aber es sind zwei Vorlesungen, also heute und dann nächste Woche die Fortsetzung. Was haben wir in den vorangehenden Vorlesungen gemacht? Wir haben uns vorletztes Mal mit Objekten, Objektbeschreibungen in 2D und in 3D beschäftigt. Wir haben dann letztes Mal affine Transformationen behandelt. Affine Transformationen als einfache Definition sind die linearen Transformationen und zusätzlich die Translationen. Und wir haben den Begriff der 3D-Szene noch mal kurz besprochen. Betrachten wir noch mal gerade den Begriff affine Transformation. Woher kommt er denn? Was heißt affin? Affin, ganz allgemein, heißt verwandt. Und in der Mathematik, da benutzt man den Begriff affine Abbildungen und ganz konkret in diesem konkreten Fall bewahren affine Abbildungen halt bestimmte Eigenschaften. Das sind insbesondere die folgenden. Beschränkte Objekte bleiben beschränkt, also werden nicht unendlich groß. Parallele Objekte bleiben parallel unter affinen Abbildungen. Es werden auch bestimmte Verhältnisse, insbesondere Längenverhältnisse, bewahrt. Das heißt, Geraden, auf denen drei Punkte liegen, A, B, C, da bleiben die Teilverhältnisse erhalten. Und nicht nur die Teilverhältnisse, insbesondere auch die Reihenfolge. Also, betrachten wir eine Gerade, wir haben drei Punkte darauf, unter einer affinen Abbildung bleibt also die Reihenfolge der Punkte erhalten und es bleibt der Abstand d von A nach B zu, das ist d, also für Distance, von B nach C, das ist gleich konstant. Also es kann sich sehr wohl verkleinern. Meinetwegen so, A, B, da muss ich da schon ein bisschen korrigieren, C, aber genau diese Teilverhältnisse bleiben erhalten. Und das ist etwas Besonderes, Reihenfolge und Teilverhältnisse. Auch jetzt hier nicht im Detail dargestellt, bestimmte Flächenverhältnisse bleiben erhalten. Das heißt, die Flächen skalieren sich gewissermaßen in gleicher Form. Und bestimmte Volumenverhältnisse, wenn ich im 3D bin, auch. Und das ist der Begriff der affinen Abbildung. Gut, das ist ja auch ganz klar. Zum Beispiel die Verschiebung ist eine affine Abbildung. Na, bei einer Verschiebung bleiben die Längenverhältnisse ja sowieso erhalten. Flächenverhältnisse auch. Allein durch eine Verschiebung eines Rechtecks verändert sich ja nicht die Größe und Volumenverhältnisse auch. Also das ist die Definition, die strenge Definition von affiner Abbildung über bestimmte Eigenschaften. Und nochmal zur Erinnerung, es gibt noch eine spezielle affine Abbildung. Das sind die formerhaltenden Transformationen und das ist ein Sonderfall. Und das gilt streng genommen nur dann, wenn ich nur Rotationen und Translationen benutze. Über uniforme Skalierungen kann ich streiten, ob die Form erhaltend ist. Vollkommen richtig. Aus einem Kreis bei einer uniformen Skalierung bleibt immer ein Kreis. Also es ist eigentlich dieselbe Form. Habe ich nicht uniforme Skalierungen, dann könnte daraus eine Ellipse werden. Und Ellipse ist offensichtlich was anderes. Also nicht uniform ist in jedem Fall, nicht formerhaltend, aber uniforme Skalierungen, je nach Autor, rechnet er sie dazu oder nicht, und das ist eine Geschmackssache. Was ist das Kennzeichen? Nun, wir haben letztes Mal festgestellt, es ist durchaus geschickt, um ein einheitliches Konstrukt zu haben, im 3D-Fall auf homogene Koordinaten, also auf dem vierdimensionalen Fall hochzugehen. Und ganz einfach, in dieser vierdimensionalen Transformationsmatrix bilden sich die linearen Abbildungen durch die drei Koeffizienten oben von A00 bis A22 ab und sind auch exakt die linearen Koeffizienten einer linearen 3x3-Matrix. Und die Translationen lassen sich sehr elegant einfach hier hinterschreiben. Und der letzte Zeilenvektor ist immer 0, 0, 0, 1. Ist der nicht 0, 0, 0, 1, haben Sie keine affine Abbildung mehr. Ja? Aber wir wollen das ja erweitern. Und da habe ich Ihnen hier mal etwas Historisches aufgelegt. Wir sprechen auch gleich noch über die Sachen. Nämlich schon Albrecht Dürer schrieb, nun will ich lehren, was man sieht, wie man das mag durchzeichnen. Was er damit in einem bisschen ältlichem Deutsch beschreiben wollte, ist, ich erkläre euch jetzt, wie man perspektivische Bilder malt. Und das will ich im Grunde genommen auch. Wir werden die verschiedenen Varianten kennenlernen, aber doch ein bisschen anders, als es Albrecht Dürer damals gemacht hat. Auf dieses Werk kommen wir übrigens nochmal zu sprechen. Was habe ich mir jetzt für heute vorgenommen? Als erstes mal ein paar Reflexionen zur Bedeutung und Funktion des Bildes für den Menschen. Denn mit der Perspektive wollen wir auch eine Orientierung im Raum ermöglichen. Und das sollten wir uns klar machen. Was sind denn unsere Ziele? Was wollen wir denn damit erreichen? Dann einen kleinen Überblick zur Geschichte des perspektivischen Zeichnens und Malens. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man auch die Hintergründe insbesondere aus der Renaissance versteht. Und auch die Lochkamera oder Kamera Obscura kennenlernen, die auch seit der Renaissance bekannt ist. Und dann natürlich der Kern übergehend zur projektiven Ausgabe oder die alternative Form ist das Raycasting. In zwei historischen Bildern werden Sie kennenlernen, dass das nichts Neues ist, sondern Albrecht Dürer, den wir eben schon hatten, auch genau diese schon konnte. So, die projektive Ausgabe wollen wir dann vor allen Dingen in der folgenden Vorlesung behandeln. Aber wir wollen heute uns schon mit den Projektionsarten beschäftigen und deren grundlegende Eigenschaften. Da gibt es nämlich sehr unterschiedliche Varianten. Das meiste werden Sie schon kennen. Und die einfachsten Möglichkeiten, das in einer Matrix auszudrücken, wollen wir auch heute schon behandeln. Und nächstes Mal geht es dann eigentlich um die projektive Geometrie in homogenen Koordinaten, da die allgemeinen Varianten. Da geht es dann um Kameramodelle. Welche Modelle kann ich da in der Computergrafik benutzen? Und da geht es auch noch um Ergänzungen zur projektiven Ausgabe. Das, was man unter Axonometrien behandelt, das ist zum Beispiel das, was Sie sicherlich in der Schule mal gelernt haben, die Kavaliersperspektive zu zeichnen. So einfache Varianten. Interessanterweise ist das dann, wenn wir den mathematischen Apparat zur Verfügung haben, schwieriger als zum Beispiel eine einfache Zentralperspektive. Von Hand ist das viel, viel komplizierter. Aber das wollen wir dann am Ende der nächsten Vorlesung uns behandeln. Zunächst zur Bedeutung. Sie alle kennen wahrscheinlich diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und Frage, ist das eine japanische oder konfuzianische, chinesische Weisheit? Nichts davon. Der Ursprung ist schlicht und einfach ein Werbespruch Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA geprägt. Und zwar beworben wurde hier, Sie sehen hier die Originalanzeige, Sie sehen oben rot markiert auch der Spruch. beworben wurde die Plakatwerbung auf den Seitenflächen der Straßenbahnen, der Streetcars. Das war damals etwas ganz Neues. Vorher hat man das nicht gemacht. Und da konnte man eben auch Bilder aufdrucken. Zeitungen mit Bildern gab es eigentlich kaum. Das waren alles reine Texttraktate. Und ja, da hat man das eben beworben. Und der Autor dieser Werbung, der dachte sich aus Things are worth 100 words, 1000 Worte sind natürlich noch wichtiger, 10.000 noch wichtiger, und hat das Zitat langsam hochgeschaukelt. Und es ist nichts anderes als ein Werbespruch. Nie und nimmer war das eine chinesische Weisheit. Okay, jetzt kennen Sie auch den Hintergrund hierfür. Es gibt sehr viel schönere Beispiele, die zeigen, dass der Umgang mit Bildern für Menschen etwas ganz Bedeutsames ist. Schon vor 30.000 bis 33.000 Jahre, also da, wo die ersten Kulturen sich entwickelten und auch noch Neandertaler lebten, da haben die Menschen in den Höhlen schon Felsbilder gemalt, sogar farbig. Sie haben sogar versucht, zum Beispiel den Stier auf dem rechten Bild perspektivisch irgendwie zu zeichnen. Nicht nur einfache geometrische Muster, sondern wirklich perspektivische Bilder. Und wenn man sich überlegt, mit was diese Menschen damals kämpfen mussten, kann man sich auch leicht schließen, welche Bedeutung dann die Bilder für sie haben mussten. Starke symbolische Bedeutung, religiöse Bedeutung. Man hätte den Aufwand nie getrieben, so etwas zu malen, wenn es nicht irgendwie von essentieller Bedeutung für das Zusammenleben der Gruppe gewesen wäre. Und das ist tatsächlich auch so. Menschen sind, für Menschen sind Bilder etwas sehr, sehr Wichtiges. Menschen sind halt Augentiere. Und wir nehmen mit unseren Augen Bilder wahr. Und das ist die Bedeutung. Und das Interessante ist, dass man eine reale 3D-Umwelt tatsächlich auf einem zweidimensionalen Bild reflektieren kann. Und der Mensch ist auch direkt in der Lage, dieses zu interpretieren und als Abbild der dreidimensionalen Szene zu erkennen. Also das Bild als Ersatz zu akzeptieren. Zum Beispiel ganz stark Ihr Passbild im Pass. Ja? Es wird ja geradezu als Gültigkeitsüberprüfung, ist das die Person, benutzt. Ja? Und das ist nichts, was man lernen muss. Das können wir. Das kann jeder Mensch. Die gerade Akzeptanz ist kulturell abhängig. Aber das Bild als solches zu erkennen, können wir Menschen, können nicht alle Primaten. Das ist zum Beispiel interessant. Und trotz der Zweidimensionalität des Bildes ist der Mensch in der Lage, Raum zu erfassen, Tiefe zu sehen in dem Bild. Zu sehen, was ist vorne, was ist hinten. Wie er das macht, schauen wir uns gleich noch genauer an. Und es ist sogar in der Lage, so etwas wie Immersion zu erleben. Das heißt, das Gefühl, ein Teil des Ganzen zu sein. Jetzt zu verstehen, wie die Szene denn war. Und warum funktioniert das? Ja, das weiß man auch schon ein paar hundert Jahre lang. Kepler hat das sehr schön formuliert. Das Sehen geschieht durch das Gemälde des gesehenen Gegenstandes auf der weißen und hohlen Wand der Netzhaut. Ja, er hat genau das beschrieben. Warum funktioniert das? Betrachten wir ein monokulares Sehen, also halten wir ein Auge zu, dann wird natürlich die dreidimensionale Szene auf die Hinterwand des Auges, das heißt da, wo die Sensoren sitzen, abgebildet, und da entsteht ein Bild. Und das ist zweidimensional. Und das hat der Kepler vor 400 Jahren eben schon so postuliert. Das war die Zeit, als man das erste Mal anfing, anatomisch vorzugehen und sich das genau anzugucken, wie denn so ein Auge aufgebaut sein könnte. Ja, und das ist der Grund. Ein Bild, zumindest monokular, kann die reale Umwelt ersetzen. Und worum geht es? Es geht um Tiefen- und Raumwahrnehmung. Und hier ist jetzt mal aufgeschrieben, und das ist das, was allgemein nicht bekannt ist, dass es sehr, sehr viele Einzelfaktoren gibt, die uns genau diese Orientierung im Raum ermöglicht. Das heißt, unser Gehirn wertet auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise dieses zweidimensionale Bild aus. Ja? Bei manchen Sachen ist es auf die Physiologie angewiesen. Zum Beispiel unterscheiden wir okulomotorische Faktoren. Es ist klar, wenn das Gehirn die Signale der Muskeln, also wie die Augen eingestellt sind, zurückverfolgt, kann es den Fixationspunkt sehen. Denn wir fixieren ja. Jetzt schaue ich Sie an, also stehen meine Augen so ein bisschen schräg. Schaue ich in die Ferne, stehen sie fast parallel. Das gibt dem, weil das gemessen wird, gibt es dem Gehirn zurück Informationen, wie weit der Fixationspunkt entfernt ist. Es gibt binokulare Faktoren, das heißt Faktoren, die nur mit zwei Augen ausgewertet werden können. Und das sind zwei Sachen, nämlich Konvergenz, das wird auch bei den okulomotorischen Faktoren ausgewertet, also wie stelle ich die Augen ein, und Disparität, das heißt, wie unterscheidet sich das linke und rechte Bild. Wir werden noch über Stereobilder sprechen, das ist genau der Faktor. Aber die meisten Faktoren von der Anzahl her sind monokulare Faktoren. Das heißt, die funktionieren auch mit einem Auge. Viele, viele Leute, zum Beispiel mein Neffe auch, der wusste mit 19 Jahren noch nicht, dass er eigentlich gar nicht Stereo sehen kann. Warum nicht? Weil sein eines Auge wesentlich schlechter war als das andere Auge. Und dann funktioniert genau diese Disparität zu vermessen nicht. Und der Mensch verlernt es, das Stereo-Sehen. Und er hat es erst gemerkt, als er bei der Polizei einen Gesundheitstest machen würde. Also Führerschein hatte er längst, da wird das nicht so genau getestet. Aber bei Polizei, er wollte zur Polizei, den Gesundheitstest hat er nicht bestanden, weil er kein Stereo-Sehen hat. Okay. Die meisten Leute wissen das nicht. Und dieser junge Mann, der ist auch nicht ständig vor die Wand gelaufen. Ja? Ja, tatsächlich. Es ist so, die meisten Faktoren, die wir auswerten, sind bildliche Faktoren und die funktionieren, ob ich jetzt zwei Augen habe oder nicht. Und von diesen bildlichen Faktoren sind hier mal die wichtigsten angegeben. Das beginnt mit der geometrischen Perspektive. Da sind so Aspekte, dass es Fluchtpunkte gibt. Das hat unser Gehirn gelernt. Das werden wir jetzt genauer betrachten in diesem Kurs. Die Höhe des Horizontes ist sehr, sehr wichtig. Die relative Größe der Objekte, also einfach, ich weiß, wie groß ungefähr Menschen sind, ja, und wenn sie sich auf meiner Netzhaut sehr klein abbilden, sind sie weit weg. Bilden sie sich sehr groß ab, sind sie nah dran. Das macht das Gehirn automatisch für sie. Das rechnet in dem Sinn nicht, sondern das ist da. Verdeckung ist ein ganz wichtiger Cue. Das heißt, wenn meine Hand die andere Hand verdeckt, dann muss ich nicht lange nachdenken, dann ist die weiter weg. Ja? Jetzt ist die weiter weg. Schattenwurf, auch ganz wichtig. Zum Beispiel zu erkennen, ob ein Objekt direkt auf dem Tisch steht. Also, das sehen Sie durch den Schatten. Wenn Sie hier drauf gucken, machen Sie alle unbewusst. Sie sehen sofort, wenn der Schatten eng anliegt, steht das Objekt drauf. Ist ja weit weg, schwebt es wahrscheinlich darüber. Und nicht demonstrieren möchte ich Ihnen mit meinem guten Laptop hier, wenn das Objekt in dem Tisch drin steckt. Aber das könnten Sie am Schatten auch erkennen. Aber auch an anderen Faktoren. Okay. Schattierung. Auch Schattierung ist sehr wichtig, um Raumtiefe wahrzunehmen. Ja? Zum Beispiel, um zu erkennen, ob es sich um ein Ellipsoid oder einen Zylinder handelt. Ja, das ist allein die Schattierung, sagt Ihnen das unmittelbar, die Form und auch wie tief das Objekt wahrscheinlich ist. Farbperspektive betrachten wir gleich, Textur betrachten wir auch gleich nochmal und Luftperspektive. Tatsächlich ist es so, zum Beispiel in der Natur, um zu sehen, wie weit die Berge entfernt ist, sobald die Farben stärker entsättigt sind, sagen Sie, das Ding ist weiter weg. Und das stimmt auch. Ja? Und warum brauchen wir Menschen das? Naja, das Stereosehen funktioniert sowieso nur im Abstand von 50 cm bei Objekten bis zu ungefähr 6 Metern. Weil sonst die Disparität, das heißt die Abbildung des linken Auges und des rechten Auges zu klein ist. Das heißt, da kann man gar nichts mehr unterscheiden. Und dann brauchen wir natürlich andere Möglichkeiten. Ja? Also, zum Beispiel, sofort sagt jeder, das, was stärker entsättigt ist, die Berge da hinten sind erstens aufgrund der Verdeckung wesentlich weiter weg als der Ast und zweitens aufgrund der Luftperspektive. Und das ist einfach, weil immer Staub in der Luft ist, streut das Licht da an der Stelle und wird entsättigt. Ja, das werten Sie ganz unbewusst aus. Müssen wir aber in der Computergrafik, wenn wir realistische Bilder erzeugen wollen, natürlich nachbilden. Und darum müssen Sie es erstmal wissen. Farbperspektive auch. Das heißt, Objekte in der Ferne haben einen Stich ins Blaue. Haben Sie vielleicht im Kunstunterricht mal gelernt. Das nennt man die Farbperspektive. Und auch das sind rein optische Phänomene durch die Luft, durch den Einfluss der Luftmoleküle. Dass die Rottöne da stärker verschluckt werden als die Blautöne. Das nennt man Farbperspektive. Das ist hier Textur- und Distanzerkennung. Sehen Sie ein solches Bild mit diesem Steinstrand, machen Sie sofort die Annahme, die Verteilung, die Größenverteilung ist in etwa überall gleich. Das machen Sie implizit. Ja? Und dann, weil sich hier hinten die Steine viel kleiner abbilden, sind die weiter weg. Obwohl es ja auch sein könnte, dass das ein senkrechtes Plakat sein könnte, auf dem oben nur kleinere Steine gemalt sind. Aber niemand wird auf die Idee kommen, das zu sagen. Ja, weil Ihr Auge für diese natürlichen Phänomene, Ihr visuelles System dafür trainiert ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ihr visuelles System, Ihr Gehirn versucht immer aus diesen Einzelfaktoren eine konsistente Welt zu erzeugen. Eine konsistente, das heißt widerspruchsfreie, dreidimensionale Welt. Und wenn Sie die Betrachter Ihrer Bilder quälen wollen, dann machen Sie da genügend Inkonsistenzen rein. Und das Ergebnis wird garantiert Kopfschmerzen sein, das heißt wegen Überanstrengung. Das Gehirn versucht immer, das konsistent zu machen. Sie haben auch einen Eindruck, aber es ist ständig damit beschäftigt. Bis hin, zum Beispiel gibt es einige Leute, die in 3D-Kinos, ganz einfach, weil das auch nicht voll konsistent mit der Erfahrung gemacht werden kann, wird denen schlecht. Ja? Und auch das ist dieser Konsistenzmangel. In meiner Praxis früher habe ich das mal erlebt, ein LKW-Simulator. Den Leuten, die den benutzt haben, denen wurden regelmäßig schlecht in diesem Simulator. Und das hat sehr lange gedauert, bis man herausgefunden hat, woran liegt das. Und es liegt daran, dass man zu viel Zeitverzögerung in dem mechanischen System hatte. Das heißt, optisch fuhr ich über einen Hüppel, das heißt, das Bild ging hoch und runter und den Puff in den Po bekam ich erst eine halbe Sekunde später. Und das hat die Gehirne so angestrengt, diese Situation zu irgendwie konsistent zu machen, dass das Resultat Übelkeit und Kopfschmerzen ist. Übrigens auch kein Spaß. Das gilt heute noch. Gerade in der Luftfahrt, Flugsimulatoren werden ja sehr intensiv eingesetzt. Die Leute, die in einem Flugsimulator waren, haben an dem Tag Autofahrverbot. Ja? Weil man eben nicht alles hundertprozentig hinbekommt und die Gefahr, dass eben da Überlastsituationen im Gehirn da sind, sind viel zu groß. Und das hat auch einen Namen, das nennt man Simulatorkrankheit. Ja? Passiert offensichtlich auch den Leuten, die zu viele Computerspiele spielen. Also, okay. Das Gehirn versucht immer, diese 16 und wenn das dazugehört, auch noch andere Erfahrungssachen, zum Beispiel das Huppeln, ja, in eine konsistente Erfahrung der Umwelt zu bringen. Und dazu gehören dann sehr, sehr viele Einzelgeschichten. Und in der Computergrafik müssen wir halt diese Einzelfaktoren richtig simulieren können. Und ganz wichtige davon sind rein geometrische Aspekte. Rein geometrische Aspekte. Und das ist auch so ein typisches Bild. Das ist ein Bild, was die Psychologen immer zeigen, gerade zu den Gestaltprinzipien, die auch hier in Frankfurt entwickelt wurden und die auch im Englischen Gestalt Principles heißen. Das Wort ist mal aus dem Deutschen gekommen, so wie Kindergarten auch. Das wäre ein ganz neues Thema, aber das Phänomen sehen wir hier. Was sehen Sie, wenn Sie das Bild anschauen? Ein Hund. Es sind aber nur Farbkleckse. Ja, aber was macht Ihr visuelles System? Das versucht, aus diesen Farbklecksen zwangsweise eine dreidimensionale Szene zu sehen. Und Sie sehen dann diesen Dalmatiner da. Das ist zwanghaftes Wahrnehmen. Ihr visuelles System, mein visuelles System ist dazu gebaut, ist so konstruiert, hat sich evolutionär so entwickelt, dass wir uns im Raum orientieren können. Und wir suchen immer nach Konsistenz. Und wenn Sie sich erinnern, ich glaube in der ersten Vorlesung habe ich Ihnen die Kippbilder gezeigt mit der Hexe und dem jungen Mädchen da. Und das ist auch so eine Suche nach Konsistenz. Und das Gehirn besteht darauf, nur eins kann richtig sein. Und dann kippt die Wahrnehmung hin und her. Aber es strengt das Gehirn an. Also möglichst alles richtig machen. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen. Der Magritte hat es wunderschön dargestellt. Wir wollen durch ein zweidimensionales, das Ganze ist ein Gemälde, ja. Und da hat er seine Staffelei und da ein Bild drauf gezeichnet. Und das soll Ersatz sein für das, was dahinter steht. Und ist ihm recht gut gelungen. Also das war Virtual Reality 1933. Das ist das, was wir auch zumindest in der Lage sein müssen zu machen, um dann bewusst vielleicht Abstriche zu tun. Magritte hat auch noch viel damit rumgespielt. Ich habe Ihnen mal zwei Bilder gesagt. Er hat darüber philosophiert, dass dieses Bild der Pfeife natürlich nicht die Pfeife ist. Gott sei Dank, und dann stinkt es ja auch nicht. Aber man kann auch mit Einzelfaktoren spielen, zum Beispiel das untere Bild, mit Verdeckungen. Ja? Ja, was er da gemacht hat, ist ja ganz interessant. Er da, wo eigentlich die Reiterin verdeckt sein muss, hat er sie nach vorne gemalt und hat einfach mal dieses Verdeckungsprinzip irritierend wirken lassen. Wir müssen zunächst erstmal in der Lage sein, das alles richtig zu machen und dann können wir auch wieder variieren. Übrigens, auch das war eine Sache. Richtig perspektivisch zu zeichnen ist auch, mehr oder weniger sehen wir gleich noch, eine Entwicklung der Renaissance und dann der Neuzeit. Und wenn man das dann kann man auch anfangen, das zu variieren und künstlerisch wieder zu verändern. Aber man muss es erstmal können. Und auch nicht vergessen, sage ich auch immer wieder schön, warum beschäftigen wir uns mit Bildern? Naja, Bilder, der Name Bild verweist eben auch auf Bildung. Denken Sie mal drüber nach, warum wir das Bildung nennen und nicht Wortung oder Schriftung. Ja? Ist derselbe Wortstamm. Noch etwas Interessantes. Bilder sind natürlich ein essentielles Element unserer Kultur und über Perspektive wollen wir heute reden und interessant, Perspektiva ist nichts anderes als der Durchblick. Ja. Also, was sollen Sie kriegen heute? Den Durchblick. Ja, und da können wir kulturhistorisch zurückgehen, ich bin nur bis zu den Römern gegangen, auch die ägyptische Kultur konnte schon in Ansätzen perspektivisch zeichnen. Bei den Römern finden wir es, aber sie kannten die Gesetze nicht wirklich. Sie kannten die Gesetze nicht wirklich, aber was man gemacht hat, man hat in Räumen durch Wandbemalungen die Räume optisch vergrößert. Man hat quasi an die Wand ein Bild gemalt, sodass der Raum größer wird. Das finden wir in Pompeji. Also um das Jahr 0 herum hat das begonnen, das Perspektivzeichnen. Es steht mehr Text da drin, es sind eigentlich auch auf Vertiefungsseiten und ich wollte eigentlich nicht lange darüber sprechen. Das nächste Bild ist, glaube ich, nicht jugendfrei, doch, das noch. Also das ist auch da, zum Beispiel Vitruv, Architekt, hat das gezeichnet. Und das hat Leonardo da Vinci dann in der Renaissance wieder aufgegriffen. Also Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Bild um die Maße des Menschen. Ist aber nicht original Leonardo da Vinci, er hat es nur gemalt, es ist original römischen Ursprungs. Dann ist das nächste jetzt nicht jugendfrei, ja. Worum geht es hier? Das zeigt ganz deutlich, ich habe kein besseres Beispiel, dass man Perspektive noch nicht richtig verstanden hat. Man hat zwar ungefähr perspektivisch malen können, aber was wir jetzt rausfinden werden, Perspektive hat dann auch eine bestimmte Klasse von Bildern, da müssen sich parallele Linien im Raum, also zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Grund, nicht anzunehmen, dass alle Beine des Bettes senkrecht stehen. Die müssen sich in einen Fluchtpunkt treffen. Und das tun die auch. Aber es gibt auch gar keinen Grund anzunehmen, dass das Bett irgendwie schiefkantig ist. Das heißt, diese Kante hier, die müsste sich auch in diesem Fluchtpunkt dieser Linien treffen. Das heißt, jetzt fällt Ihnen wahrscheinlich auf, dass das Bild auch irgendwie schief ist, das Bett. Ja? Kann natürlich sein, dass die damals schiefe Betten gebaut haben, aber ist unwahrscheinlich. Es ist einfach so, man hatte die Gesetze der Perspektive noch nicht vollständig erkannt. Ja, und dann hat man manchmal Fehler gemacht. Und das ist ein typischer Fehler. Da gehe ich jetzt ganz schnell drüber hinweg, das entwickelte sich alles. Bis in die Gotik hinein hat man die Kenntnisse nicht weiterentwickelt. In dieser Zeit, im Mittelalter, hat man eher die sogenannte Bedeutungsperspektive benutzt. Das heißt, Personen insbesondere, die wichtig waren, zum Beispiel der Kaiser, der wurde immer viel, viel größer gemalt als die anderen Personen. Das heißt, der Hofstaat, das waren alle Zwerge, Bauern sehen Sie überhaupt nicht, die waren so klein, dass sie nicht mal mehr einen Pixel bedeckt hätten und der Kaiser, der deutsche Kaiser, war riesengroß gezeichnet. Das nennt man Bedeutungsperspektive, das, was wichtig ist, malt man groß. Man kümmert sich nicht um die Perspektive. Schauen Sie sich mal, wie das Dach da abgebildet ist, das ist alles nicht richtig. Okay, sehr, sehr lange. Und dann in der Renaissance, Spätmittelalter, Umgang zur Renaissance, da hat man dann erkannt und gesucht nach Methoden, Bilder zu perspektivisch korrekt darzustellen. Also Renaissance, dann so Frührenaissance ab 1400 in etwa, das 15. Jahrhundert, 1400 bis 1500, die Hochrenaissance, dann ein Jahr später und dann schließlich ab 17. Jahrhundert dann das Barock. So. Was man damals gemacht hat, ist, man hat nach einem Mittel gesucht, um perspektivisch korrekt zu zeichnen, und zwar konstruktive Techniken entwickelt. Das, was Sie vielleicht auch im Kunstunterricht oder ansatzweise vielleicht auch in der Mathe gelernt haben. Das heißt, wie konstruiere ich ein Bild zeichnerisch richtig, sodass es ein perspektivisches Bild ist? Worauf muss ich aufpassen? Und man hat gleichzeitig auch, weil man gemerkt hat, das ist doch nicht so ganz einfach, ich meine, die Römer waren auch nicht strohdoof, aber alle Regeln zu fassen war ziemlich schwierig. Und dann hat man optische Hilfsmittel und Vorläufer des Fotoapparates entwickelt, insbesondere die Kamera Obscura, um solch ein Zeichnen zu erleichtern. Und heute jetzt rechnen wir einfach alles und Sie werden sehen, wie fantastisch es ist, dieses bisschen Mathematik zu beherrschen und wie einfach es ist, dann tatsächlich ist, wenn ich das kann, perspektivisch korrekte Bilder zu zeichnen. Und es gibt also drei Wege, die konstruktiven Techniken, die handwerklichen Techniken. Es gibt die Möglichkeit, eine Kamera zu benutzen, um ein Abbild einer 3D-Szene zu erzeugen. Und es gibt die Möglichkeit, was wir dann in der Folge machen werden, uns ein bisschen mit Mathematik zu beschäftigen und ein perspektivisches Bild zu errechnen. So, und schauen wir uns das an. Das erste sind Vertiefungsseiten. Ich gehe auch schneller drüber hinweg. Ist Brunelleschi. Den bezeichnet man als Entdecker der mathematisch konstruierbaren Perspektive. Also um 1400 herum hat er dieses entwickelt und dann war es auch in, das zu machen über Alberti und so weiter. Und auch Albrecht Dürer hat es rund 100 Jahre später in den deutschen Kulturraum rangebracht. Er war in Italien, hat da das perspektivische Malen gelernt und Zeichnen gelernt und hat dann sein berühmtes Buch verfasst. Und warum ist dieses so berühmt geworden? Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und dem Richtscheit in Linien, Ebenen und ganzen Korporen. Also er wollte ein Zeichenlehrbuch da machen. Und das war etwas Besonderes, weil zu der Zeit war erstens die Wissenschaftssprache Latein. Das heißt, es war ganz ungewöhnlich, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse, die er aus Italien mitgebracht hatte, in Deutsch aufschrieb. Vollkommen blödsinnige Idee. Hat er aber gemacht und damit hat sich das Buch auch verbreitet. Und das Zweite, die Art wissenschaftlich zu kommunizieren, war damals eben nicht in Bildern, sondern in Traktaten. Man hat alles in Worte aufgeschrieben. Also nur Worte, nur Text. Und es war vollkommen unüblich, so etwas durch ein Bild zu ergänzen. Während eben gerade dieses Buch nur so von Abbildungen, von Stichen, anders war es nicht reproduzierbar, durchsetzt ist. Das heißt, Dürer hat seine Möglichkeiten, er beschreibt, wie man zeichnet und hat diese Möglichkeiten auch gleich genutzt, um den Leuten zu erklären, wie das geht. Und wir werden dann nochmal stark darauf zurückkommen, diese Abbildung ist nicht die einzige. Da beschreibt er nämlich genau, wie man zu projizieren hat. Das ist hier nochmal aufgeschrieben, dürfen Sie sich durchlesen. Und jetzt ganz spannend, ich habe Ihnen technisch gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten, perspektivische Bilder zu errechnen. Da gibt es nämlich die Möglichkeit der projektiven Ausgabe, also ich gehe vom Objekt aus und projiziere das Objekt auf eine Leinwand. Und das andere ist die Möglichkeit, ich gehe vom Auge aus und verfolge den Strahl durch die Leinwand hindurch und gucke, auf welches Objekt er trifft. Und interessanterweise hat der Dürer beide Techniken, also das, was wir als hochmodern bezeichnen, projektive Ausgabe oder Raycasting, schon vor ungefähr 500 Jahren beschrieben. Denn es gibt durchaus mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel hier. Hier ist die Szene, die er abbilden wollte, also diese Frau. Und hier hat er sich ein Raster auf die Leinwand gemalt, hat hier seinen Augpunkt fixiert, das heißt, hat sie da immer genau an eine Stelle immer das Auge gesetzt. Und jetzt im Grunde genommen malt er jedes kleine Kästchen aus. Und zwar das, was er durch diese transparente Leinwand sieht. Und das andere ist das, hier auch, da hat er auch seinen Stift gewissermaßen fixiert und zeichnet jetzt die Projektion, das was hier durchscheint, hier durch. Das wäre die projektive Ausgabe. Und das ist ein Bild, mit dem ich mich persönlich sehr lange beschäftigt habe. Haben wir auch ein kleines Buch zugeschrieben, die Schule von Athen. Und auch da hatte der Raphael gerade gelernt, perspektivisch korrekt zu zeichnen. Und er hat das in einer Präzision durchgezogen, sodass es sich lohnt, dieses Bild zu analysieren. Das ist übrigens das Bild jetzt ein bisschen größer. Und wir sehen daran, dass er ganz exakt, schauen Sie sich, übrigens das Bild, wie groß hat jemand eine Vorstellung, wie groß das Bild im Original ist? Es ist im Vatikan, ist 6 x 8 Meter groß. Ja? Also es ist ein riesiges Bild, ein Fresko. Ja? Das heißt, frisch in den aufgetragenen Putz eingemalt, die Farben, und damit auch so beständig. So, und er hat alles, also er wusste wirklich damit umzugehen. Schauen Sie, wie exakt, wir haben das dann auch ziemlich genau vermessen, also die Linie, diese Sims, die ja hier wahrscheinlich parallel sind, also dieser Sims und der Sims, es spricht überhaupt nichts dafür, dass der Gang, dass das nicht parallele Linien sind, und die treffen sich ganz exakt in einem Fluchtpunkt. Und dieser Fluchtpunkt beschreibt den Horizont, die grüne Linie, und an der Stelle treffen sich auch die Hände von Aristoteles und Platon. Ich will jetzt nicht über die ganze Philosophie da sprechen. Waren die Gedankenwelten, die die Renaissance da wieder aufgenommen hat. Und jetzt etwas Verrücktes. Und mehr Anekdoten will ich zu dem Bild nicht erzählen. Der Auftraggeber, ein Papst, hatte dieses Bild bestellt, also Platon, Aristoteles, und dann hat Raphael sich die Freiheit genommen, sich selber da immer wieder reinzuzeichnen. Also sein eigenes Bild, er tritt in 6 oder 8 Figuren auf, vom Kind bis zum über den Jüngling bis zum älteren Mann. Ich glaube, immer die Weißgekleideten sind er selbst. Ja. Aber er hatte doch ein paar Fehler gemacht. Nämlich aus Sicht des Auftraggebers, des Papstes, war diese Figur nicht da und diese Figur nicht da. Und wahrscheinlich hat der Papst geklagt, dass das Bild so leer ist in der Mitte. Ja. Und willst du Geld haben für das Bild, machst du da noch was hin. Und da hat er noch was gemalt, das ist leicht nachweisbar, weil das übermalt ist, dann später. Kein Fresko mehr, er hat das nicht abgemeißelt und ersetzt, sondern einfach übermalt. Und hat dann Rache genommen. Und zwar vorher hatte er schon einen Trick benutzt, der unbekannt war, der aber starke räumliche Perspektive simuliert. Und zwar hat er hier im oberen Bereich eine andere Perspektive benutzt als im Vordergrund. Also quasi 2 Brennweiten. Das geht realistisch mit einer Kamera nicht, aber zeichentechnisch oder auch mit dem Rechner kann man das machen. Das heißt, er hat diesen vorderen Teil, anders abgebildet als den hinteren Teil. Und dann muss er irgendwo einen Perspektivbruch einbauen, und der Perspektivbruch hier ist in der Treppe. Also wenn man die Treppe rekonstruiert, egal in welcher Perspektive, findet man heraus, die Stufenbreiten sind nicht gleich. Ja? Und genau da hat er den Bruch, die Änderung der Perspektive eingebaut, sehr unauffällig. Jetzt musste er da Figuren einmalen und hat gedacht, naja, was da offensichtlich fehlt, meinem Auftraggeber ist er selbst, dann hat er den Papst, also Figur da reingemalt, und hat sich dann die Freiheit genommen, den als totalen Krüppel darzustellen. Also der hat einen so kleinen Oberkörper und so riesige Beine, das gibt es gar nicht. Und dann hat er noch irgendeinen da reingemalt, das ist ein Riese. So groß kann der gar nicht sein. Seine nächste Rache, der lehnt sich auf einen Steinblock, der überhaupt nicht rechtwinklig ist. Ja? Und da hat sich der Künstler wohl gedacht, naja, wenn du mich ärgern willst, ich kann es auch. Offensichtlich wurde das Bild abgenommen, es hängt heute noch. Das sind die Rache des kleinen Mannes. Und da kann man viel mehr machen. Das Interessante, was wir herausgefunden haben in der 3D-Rekonstruktion dieses ganzen Bildes, ist, dass auf dieser Tafel, und da hatten Kunsthistoriker lange, lange, lange drüber gesprochen und argumentiert, was da drauf abgebildet ist. Und es ist eigentlich etwas sehr Spannendes. Es ist nämlich die Konstruktionszeichnung der gesamten Architektur und die Positionierung der Einzelfiguren. Hat er als Zeichnung hier auf der kleinen Tafel Schule von Athen dargestellt. Also gewissermaßen die Draufsicht auf die Szene. Okay. Es geht weiter. Das war eine wichtige Sache. Und dann bis in den Barock hinein, also Spätrenaissance, benutzte man Maschinen und vor allen Dingen die sogenannte Camera Obscura, um perspektivisch zeichnen zu können, möglichst genau. Und wie funktioniert die? Das schauen wir uns hier an. Eine Camera Obscura ist nichts anderes als eine Lochkamera. Und das ist also eine dunkle Kammer. Und natürlich, hier sehen wir auch die dunkle Kammer. Und ich denke, das haben Sie Ihrem Physikunterricht alle gemacht. Hier sehen wir die dunkle Kammer. Und wenn wir hier draußen ein beleuchtetes Objekt haben, hier ein Loch, Englisch Pinhole Camera, da ein Loch, dann bildet sich auf der Rückwand dieser dunklen Kammer auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt das Bild ab. Und das kann man natürlich benutzen, um perspektivisch zu zeichnen. Nämlich, wenn man das macht, viele Leute haben das beschrieben, wenn man da jetzt Zeichengeräte raus entwickelt, und dann im Barock waren das ganz wichtige Zeichengeräte, solche Cameras obscuras. Das heißt, hier jetzt schon ausgestattet mit einer Linse, dadurch wird das Bild wesentlich heller. Und dann hier unten so einen klappbaren Kasten. Und der Zeichner sah dann da das Abbild und konnte es hier drauf zeichnen, also abmalen. Weil er einfach das Bild direkt sah, konnte er die Konturen nachvollziehen. Ja. Die Mathematik dazu kannte man noch nicht. Bis in den Barock hinein war das üblich. Zum Beispiel für Porträts. Ja. Wurden dann so gezeichnet mit Hilfe dieser Gerätschaften. Und das entwickelte sich weiter. Das sind möglicherweise tatsächlich die ersten Fotografien, die überhaupt gemacht wurden. Und das ist einmal der gedeckte Tisch, sehr, sehr bekannt. Und dann 1827 hier der Beginn der Fotografie. Und das möglicherweise tatsächlich die ersten beiden Bilder. Das geht bis zu Ihrem Handykamera heute. Da sprechen wir noch mal woanders drüber, aber Sie wissen, das ist eine Möglichkeit, die Möglichkeit, zwei Bilder zu erzeugen. Und jetzt kommen wir dazu, uns ein bisschen der Mathematik zu nähern. Und was man schon sehr früh wusste, war, es gibt mindestens zwei Arten, perspektivisch zu zeichnen. Und es gibt auch zwei Ziele. Das eine Ziel ist, wenn ich eine Zeichnung eines Objektes mache, dann möchte ich möglichst gute Maßhaltigkeit haben. Das heißt, jeder Ingenieur, jeder Techniker möchte in der Zeichnung ablesen können, welches Maß bestimmte Objekte haben. Ja, möchte aus der Zeichnung, so ist es ja üblich, das Objekt dann auch bauen können. Und das Zweite ist, es soll möglichst anschaulich sein. Und die erste Art zu projizieren ist die Parallelprojektion. Die gewährleistet Maßhaltigkeit. Und die zweite Form ist die Zentralprojektion, die gewährleistet Anschaulichkeit. Denn das ist ein Bild, was in unserem Auge sowieso passiert, nämlich dass zentral projiziert wird, zum Beispiel durch eine kleine Kamera. Und allgemein steht das im Widerspruch. Und was ist jetzt mathematisch gesehen der Unterschied? Bei einer Parallelprojektion sind alle Projektionsstrahlen parallel. Das heißt, was haben wir bei einer Projektion immer? Wir haben eine Reduzierung von einem höherdimensionalen Raum auf einen niederdimensionalen Raum. Wenn Sie das hier so sehen, wird ein zweidimensionales Objekt, das ist das Objekt, ja, auf ein eindimensionales Objekt, das ist nämlich diese Linie, projiziert. Und was passiert? Alle Punkte, die hier auf diesem Projektionsstrahl sind, werden auf diesen einen Punkt abgebildet. Und alle, die auf dem Projektionsstrahl sind, werden auf den Punkt abgebildet. Das Objekt wird also so abgebildet, rot abgebildet. Und die Projektionsstrahlen sind parallel. Und diese Art der Projektion ermöglicht es dann tatsächlich, maßhaltige Abbildungen zu zeichnen. So die technischen Zeichnungen, die Sie kennen, sind Parallelprojektionen. Da bleiben Maße erhalten. Dagegen die Zentralprojektion ist etwas, wo sich die Projektionsstrahlen in einem Punkt treffen. Und zwar, so wie Dürer es auch beschrieben hat, nennen wir diesen Punkt entweder das Projektionszentrum oder den Augpunkt. Immer monokular, genau da, wo diese kleine Linse ist, nämlich dieses Loch in der Iris, da ist das Projektionszentrum. Denn dadurch wird projiziert, durch dieses kleine Loch. Das nennen wir Augpunkt. Und da sehen wir dann, dass aus diesem Objekt, was dasselbe ist wie hier, ein viel kleineres Objekt wird. Ja? Und dann auch Maßhaltigkeit im Allgemeinen zumindest nicht mehr gegeben ist. Wir müssen es uns aber genau anschauen. Es gibt nämlich noch mehr Varianten. Wenn wir das jetzt überlegen, gibt es bei der Parallelprojektion noch die Möglichkeit, orthogonal zu projizieren. Das heißt, die Projektionsstrahlen stehen senkrecht auf der Bildebene. Okay? Bildebene hier, die Projektionsstrahlen stehen senkrecht drauf. Aber allgemein können die Projektionsstrahlen ja auch schief gehen. Warum nicht? Okay? Das sind die Unterschiede. Und natürlich muss man sagen, okay, die orthogonale oder die senkrechte Parallelprojektion ist zwar die übliche, aber nicht die allgemeine Parallelprojektion und ist ein Spezialfall. Gut. Und welche Eigenschaften haben jetzt Parallelprojektionen? Das jetzt nicht verwenden mit affinen Projektionen. Also wir sind schon bei den nicht-affinen, aber auch bei der Parallelprojektion werden Geraden auf Geraden abgebildet und die Bilder von parallelen Geraden sind ebenfalls parallel. Soweit definiert steht da. Wo muss ich jetzt vorsichtig sein? Geh nochmal zurück. Ja, auch das hier, so ein Projektionsstrahl selbst ist ja eine Gerade. Und alle Punkte, die auf dieser Geraden liegen, werden ja hier auf einen Punkt abgebildet. Also mathematisch muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Entweder bleiben parallele Geraden parallel oder sie werden auf einen Punkt abgebildet. Okay. Aber parallele Geraden bleiben parallel. Und die Länge einer Strecke bleibt nur dann erhalten, also die Maßhaltigkeit, wenn Sie wollen, wenn diese parallel zur Projektionsebene verläuft. Ja? Nochmal zurück. Wenn Sie sehen, die Länge hier bleibt nur dann erhalten, wenn dieses Objekt parallel dazu stände, zur Projektionsebene, dann bliebe die Länge erhalten. Sobald das schräg ist, ist auch keine Maßhaltigkeit mehr gegeben. Aber für bestimmte Situationen kann man das ja erzwingen. Zum Beispiel kann ich mein Objekt ja so anordnen vor meiner Projektionsebene, dass die Haupt- oder mich interessierenden Eckpunkte, dass die wirklich parallel zur Bildfläche sind. Okay? Das ist also gut, partielle Maßhaltigkeit. Und die Größe eines projizierten Winkels stimmt normalerweise auch nicht mit der richtigen Größe des Winkels überein. Das ist auch wichtig. Aber diese positiven Eigenschaften, insbesondere die Maßhaltigkeit, wenn ich das Objekt richtig positioniere, hat dazu geführt, dass es die am allgemeinsten, am häufigsten benutzte Abbildungsart in der technischen Zeichnung ist. Aber eine Parallelprojektion ist keine affine Abbildung. Das bitte nicht verwechseln, nie wieder. So, und wir sehen auch, dass das schon früh genutzt wurde, gerade diese Maßhaltigkeit, auch dass Kreise Kreise bleiben und dergleichen mehr. Aber Kreise bleiben nur Kreise, wann? Wenn sie parallel zur Projektionsebene stehen. Stehen sie schief, werden Kreise zu Ellipsen. Ja. Aber meistens kann ich das durch Anordnung machen. Also der Zeichner dieses Bildes wäre blöd gewesen, wenn er nicht diese runden Portale oder diese Kuppeln hier parallel zur Bildebene angeordnet hätte. Dann hätte er nämlich aufwendig Ellipsen konstruieren müssen. Und man ordnet das Objekt oder man nimmt den Betrachtungspunkt aus, der dann das Zeichnen möglichst einfach macht. Und das kennen Sie nun wirklich aus der Schule. Genau darum geht es auch. dieses Häuschen mit Turm da dran abzubilden. Wie macht man das klassisch mit einer Dreitafelprojektion? Und das ist übrigens auch genormt. Viele Sachen kann man eben auch normen, die ansonsten selbstverständlich sind. Und etwas Bemerkenswertes, bei dieser Art der Abbildung konnten sich Amerikaner und Europäer auf eine Norm verständigen. Also Dreitafelprojektion ist in den USA genauso wie in Europa. Und da konstruiert man Hauptrisse. Was sind Hauptrisse? Naja, wir definieren unsere Projektionsebenen um das Objekt und zwar mit den Hauptebenenobjekten. Das heißt, eine Hauptebene nehmen wir als Untergrund. Das ist eben parallel zur Grundfläche des Hauses. Da entsteht dann auch der Grundriss. Eine zweite positionieren wir so, dass wir es parallel zu einer Hauswand machen und dann die dritte zu einer anderen Hauswand parallel. Und wenn in der Realität aber schiefe Linien auftauchen, dann verkürzen die sich gegebenenfalls. Also es ist vollkommen klar, wenn Sie das so anordnen, dass Sie hier in dem Riss die tatsächliche Länge des Hauses erkennen können, von da bis da, das ist die tatsächliche Länge, während sich hier die Länge des Daches verkürzt abbildet. Ja? Also je nachdem, ob diese Parallelitätseigenschaften gegeben sind oder nicht. Erkläre ich Ihnen jetzt nicht weiter, ich nehme an, dass Sie das alles können. Und so können Sie dann diese drei Hauptrisse nebeneinander anordnen und haben die bekannten Ansichten. Oft ist der dritte Ansicht, gerade in technischen Zeichnen, im Maschinenbauzeichnen, ist redundant oder auch in der Architektur, bringt keine zusätzliche Informationen, dann lässt man ihn auch oft weg. Also Sie werden ganz oft Hauptrisszeichnungen mit nur zwei Ansichten sehen. So, und das ist die Welt der aller möglichen Projektionsarten. Das heißt, ein ganz bisschen haben wir jetzt reingeguckt, aber wir müssen natürlich wissen, was geht überhaupt alles. Was wir in dieser Vorlesung überhaupt nicht behandeln, sind Zylinderprojektionen, Kegelprojektionen und dergleichen mehr. Das ist aber Kernthema in der Geografie, denn Sie müssen so ein blödes Objekt wie eine Kugel oder nahezu eine Kugel auf eine Ebene abbilden. Und das geht nicht verzerrungsfrei. Und darum hat man sich eine zweischrittige Vorgehensweise überlegt. Zum Beispiel bilde ich eine Kugel zunächst ab auf einen Zylinder, ja, meinetwegen als Parallelprojektion. Und den Zylinder, da kann ich die Außenwand ja wunderbar abrollen. Ja, und das macht man dann in der Zylinderprojektion. Oder ich projiziere das auf einen Kegel. So entstehen dann die Landkarten. Und dann rolle ich den Kegel ab und nehme das als Karte. Das sind Themen außerhalb dieser Vorlesung, aber Sie können sie mit derselben Mathematik, die wir hier behandeln, auch beschreiben. Ja? Wir beschäftigen uns nur mit den Ebenenprojektionen und Ebenenprojektionen sind solche Projektionen, wo wir auf eine Ebene projizieren. Ja? Also nicht auf einen Hilfskörper, der vielleicht ein Zylinder ist oder ein Kegel ist oder so etwas, den wir leicht abwickeln können, sondern wo die Projektionsfläche selbst eben ist. Und dann, ja tatsächlich, gibt es mehrere Möglichkeiten. Parallelprojektion, das sind solche Projektionen, wo die Projektionsstrahlen parallel liegen. Und Zentralprojektion, das sind solche Projektionen, wo sich die Projektionsstrahlen in einem Punkt, nämlich dem Augpunkt, treffen. Die Zentralprojektion sind die Projektionen, die dem menschlichen Auge, dem Struktur der menschlichen Auge am nächsten kommen. Denn beim einäugigen Sehen ist nichts anderes als eine Kamera obscura hier. Also die dunkle Kamera ist hinten mein Augeninneres. Die Rückwand ist zwar eine gewölbte Kugelfläche, Innenfläche, aber das rechnet unser Gehirn alles wieder raus. Da ist es ganz brav und geübt. Die Abbildung funktioniert aber dadurch, dass da auf eine Ebene, also durch eine Zentralprojektion. Ja, und Das machen wir nur ganz zum Schluss, die Axonometrien. Wir wollen uns jetzt mal darum kümmern, wie die Hauptrisse haben wir eben bekannt, wie man das berechnen kann oder wie man Parallelprojektionen berechnen kann. Also Kennzeichen, Parallelen bleiben parallel, das ist ganz wichtig, bis auf eine Ausnahme. Die Parallelen parallel zu den Projektionsstrahlen, die bilden sich in einem Punkt ab, können also gar nicht parallel bleiben. Okay. So, und so einfach ist das. Hier meine 3D-Szene, also hier das komische E, das da so ein bisschen künstlerisch verformt ist, das war aber irgendwie ein Fehler, das wollte ich gar nicht, aber sieht ja ganz nett aus. Also dieses E ist die wirkliche Szene und der Punkt ist hier und wenn ich jetzt da eine Parallelprojektion auf die XY-Ebene mache, dann ist es einfach so, ziehe ich hier Parallelen und erzeuge hier so das Objekt, dieses Zeichenobjekt, dieses Abbild, diese Projektion. Und was wir sofort sehen ist, wenn wir einfach diese Parallelen für alle Objekte zeichnen, dann bilde ich Objekte, die vor mir liegen und Objekte, die hinter mir liegen, gleichartig ab. Ja, weil ich sage, alle Objekte, alle Objektpunkte verbinden wir und parallel bleiben parallel, das zeigen wir, geraden bleiben geraden, dann kann ich mit diesen Techniken eigentlich relativ einfach das konstruieren. Jetzt in Matrizenschreibweise. Was passiert da eigentlich? Betrachten Sie, jeder Punkt hier hat eine x, y und z Koordinate. Ja? Und was wird gemacht? Ich erzwinge einfach die Z-Koordinate auf 0. Das ist die ganze Projektion. Wollen wir uns das nochmal in einer Matrix anschauen? Also jeder beliebige Punkt besteht auch x, y, z und jetzt in homogenen Koordinaten. Was ist der letzte Punkt? Die vierte Dimension? 1, sehr gut. Ich hätte so lange gewartet, bis Sie mir das sagen. 1, für Raumpunkte, stände da eine 0, wäre es was? Wäre es nur eine Richtung. Okay? Darf da was anderes als 0 oder 1 stehen? Ja. Dann müssen Sie nur homogenisieren. Üben Sie nochmal, verspreche ich Ihnen. Und jetzt eine Matrix. Das heißt, ich möchte, dass diese Multiplikation hier alle Z-Werte 1, ich habe Ihnen das mal da zur Orientierung drüber geschrieben, dass alle Werte, dass hier auf jeden Fall 0 rauskommt. Denn das ist Projektion auf die XY-Ebene. Ja? So, und wie mache ich das? Ja, indem ich in diese Spalte einfach überall Nullen reinschreibe. Denn egal welcher Z-Wert da steht, er wird immer auf Null abgebildet. Ja? Genau. Und die anderen möchte ich nicht verändern. Also schreibe ich hier 1, 1 hin. 0, 0. Verschieben will ich auch nicht. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Und hier auch nochmal 0, 0. Ja, und das ist eine Matrix, die auf die XY-Ebene projiziert. Wir haben uns gerade hergeleitet, die einfachste Projektionsmatrix, die hier steht, und die projiziert, ist das projektive Bild, auf der Fläche Z gleich 0, das heißt der XY-Ebene. Wie wir eben aber schon zeichnerisch gemerkt haben, passiert auch etwas. Egal ob das Objekt, wenn hier die XY-Ebene ist, egal ob das Objekt auf der Seite ist oder auf Ihrer Seite, also auf meiner Seite oder auf Ihrer Seite, es wird beides mal abgebildet, denn das wird da nicht abgefangen. Können Sie sich schon merken, müssen Sie sich aber nicht merken, denn das müssen wir dann später, weil wir diese Mathematik benutzen wollen, anders abfangen. dadurch, dass wir die Objekte, die hinter uns liegen, irgendwie wegschneiden. Nennt man dann Clipping, wegschneiden, machen wir später. Ja, und wenn Sie sich jetzt überlegen, okay, wie erzeuge ich die Hauptrisse? Das war ein Hauptriss, den haben wir uns gerade hier hergeleitet. Jetzt eine kleine Erweiterung. Wenn wir nicht nur auf die XY-Ebene projizieren wollen, sondern auf irgendeine Ebene, die einen bestimmten Z-Wert hat, aber parallel zur XY-Ebene ist und den Abstand Z0 hat, na, dann schreiben wir einfach an diese Stelle Z0 anstelle von 0. Ja? Das ist die bisschen allgemeinere Fassung. Wenn da 0 steht, ist es genau die XY-Ebene. Wenn da Z0 steht, ist es eine Ebene, die irgendwo einen Abstand Z0 von der XY-Ebene hat. Ja, und jetzt können Sie weiter durchgehen. Sie können auch einfach auf die, das ist jetzt die Y-Ebene, das wäre dann XZ-Ebene, projizieren. Und Sie können auch hier auf die YZ-Ebene projizieren mit den gleichen Varianten. An einer Stelle müssen Sie noch aufpassen. Plus oder Minus, was unterscheidet das? Das unterscheidet dem Betrachtungspunkt, von welcher Richtung Sie aus gucken. Ja, ob Sie in positive Richtung der jeweiligen Achse gucken oder in negative Richtung. Spielen Sie da mal ein bisschen mit rum, das ist schnell nachzuvollziehen. Und so können Sie dann ganz einfach genau das, was man üblicher hat, erzeugen. Das heißt, Sie können jede Ansicht, jeden Hauptriss erzeugen. Die klassischen Vorderansicht würde man hier positionieren, Draufsicht da, Seitenansicht da. Und die anderen 6, Sie haben ja im Ganzen 6 Risse damit errechnet, könnten Sie hier projizieren, macht nur typischerweise kaum jemand, also meistens nur die Draufsicht. Übrigens ein Tipp, wenn Sie das selber mal zeichnen, Sie haben das wahrscheinlich gelernt, wie merkt man sich das? Wie erzeuge ich diese also Vorderansicht und Draufsicht? Ja? Wie stellen Sie sicher, dass Sie das nicht mit der Unteransicht verwechseln? Sie machen einfach tatsächlich im Raum die Bewegung. Das heißt, wenn Sie die Vorderansicht haben und Sie wollen die Draufsicht erzeugen, was machen Sie dann? Sie klappen dieses Objekt so herum und schauen jetzt da auf die Draufsicht. Muss man sich gegebenenfalls ein bisschen einüben, das zu sehen. Ja, und damit haben wir einen ganz entscheidenden Schritt getan. Nämlich, es ist uns gelungen, die ersten Projektionsarten ganz einfach zu formulieren. Mithilfe der homogenen Koordinaten. Mithilfe der homogenen Koordinaten. Und das setzen wir jetzt im Weiteren fort. Und die Details dazu, weil es jetzt heute einiges zu verdauen gab, würde ich Ihnen aber gerne das nächste Mal erzählen. Aber auch nächste Mal gibt es wieder schöne Bilder, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Entschuldigen Sie. Ja. Ich habe so ein schönes Bild. Das Bild. Denn dieses Bild würde sich auch als Schlussfolie für den heutigen Tag eignen. Es ist das Schlussbild aus Modern Times. Und wir sehen daran, dass so eine einfache Zentralperspektive, gerade die Einfluchtperspektive, ein sehr, sehr wirksames Bild sein kann. Und Sie können, wie ich es Ihnen vorhin bei den Römern schon gezeigt habe, hier wieder alle Elemente erkennen. Dies ist natürlich jetzt nicht gemalt, sondern mit einer Kamera aufgezeichnet. Aber Sie erkennen natürlich, nehmen wir an, wenn wir ein solches Bild betrachten, dass die Straße parallel ist und nicht hinten immer kleiner wird. Ja? Also parallele Linien treffen sich da in einem Fluchtpunkt. Wir nehmen auch an, dass diese Halde hier rechts, dass die in etwa immer die gleiche Höhe hat. Also müssen sich auch die Linien hier treffen. Etwas anderes, und durch den Fluchtpunkt geht parallel der Horizont. Warum ist der Horizont immer parallel zum unteren Bild? Naja, weil nicht alle Leute den Viva-Modus, das heißt den Kameraflugmodus, so mögen. Ja? Und auch Sie werden, Ihnen wird leicht schwindelig, wenn ich Ihnen immer so schräge Bilder zeigen würde. Das ist einfach üblich, dass wir den Kopf oben halten und die Augen ungefähr parallel gerade halten. Okay? Und darum ist der Horizont dann parallel zur Ebene. Und das sind so Aspekte, die wir sehen müssen. Und noch etwas sehr Schönes, nämlich die perspektivische Verkürzung. Erstmal werden die Objekte immer kleiner. Sehen Sie hier die Telegrafenmasten. Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die Telegrafenmasten in der Realität immer kleiner werden, bis auf Streichholzgröße. Die sind alle gleich groß. Die bilden sich nur immer kleiner ab. Ja, werden immer kleiner. Sehen Sie da, der ist kleiner, der wird wieder kleiner, der wird kleiner. Die werden immer kleiner. Hier die absolute Höhe wird kleiner. Das ist die perspektivische Verkürzung und auch Längen in der Richtung. Sehen Sie hier den Abstand. Die werden ja nicht diese Telegrafenmasten in immer anderen Abständen gepflanzt haben. Auch diese Abstände zwischen den Masten verkürzen sich. Und das wird das Geheimnis der nächsten Vorlesung sein, wie wir das dann auch wieder mit einer so ganz einfachen Matrix berechnen können. Und das Ergebnis im Ganzen ist, die Mathematik ist einfach, gerade wenn Sie die ein bisschen geübt haben, wirklich einfach, fast trivial. Die zeichnerischen Verfahren werden aber, wenn Sie solche Bilder erzeugen wollen, richtig, richtig schwierig. Und darum sind Sie im richtigen Kurs und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Tag noch und ein Verdauen des heute Gelernten.